Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Die Verlagswelt steht wirtschaftlich stark unter Druck. Die Belletristikverlage tun sich zurzeit schwer im Kampf um schwindende Umsätze und um die Entscheidung, ob und wann sie auf den E-Book-Zug aufspringen sollen. Wunder sind selten, außer man macht sie selbst, das sagte sich das Verlegerduo Susanne Schänzle und Christian Rusitschka. Die beiden schwimmen denn auch gegen den Strom. Sie haben vor einem Jahr ihren neuen Verlag gegründet. Sezessionsverlag heißt das mutige Unternehmen und jetzt ist das erste Programm im Handel. Heini Vogler über zwei Büchermacher mit ansteckender Leidenschaft.
Sezession hat so etwas, was schon mal da war. Es geht uns gar nicht darum, uns abzuspalten. Also wir wollen der Verlagslandschaft einen neuen Verlag hinzufügen. Uns hat auch damit zu tun, dass wir finden, wenn man den schreibt, sieht der schön aus.
So prosaisch erklärt Susanne Schänzle den Namen ihres neuen Verlagskindes. Begleitet von frühherbstlichen Luftzügen im Zürcher Platz Spitzpark, wo ich mit dem aufgekratzten Gründerduo des Sezion Verlags sprach. Die Schweizerin Susanne Schänzle leitete jahrelang den Vertrieb des untergegangenen Ammann Verlags. Der Deutsche Christian Rusitschka hatte zusammen mit Michael Zöllner vor 10 Jahren den Tropen Verlag gegründet, der inzwischen gegen Rusitschkas Willen Klett-Cotta einverleibt worden ist. Schon als Tropenverleger hatte Rusitschka bewiesen, wie man kompromisslos Romane verkauft, die man selbst liebt und am Ende schwarze Zahlen schreibt. 2005 haben sich die Sezessionverleger auf der Buchmesse in Frankfurt kennengelernt. Jetzt ist die erste Bücherstaffel auf den Ladentischen. Woher kommt der Wagemut in Zeiten von Verlagssterben und Zusammenschlüssen, schöne Literatur zu produzieren?
Ich glaube, das speist sich aus der A, aus der Erfahrung, die man gemacht hat, B, aus der unbedingten großen Lust, die eigene Perspektive dessen, was man mit Literatur auf den Buchmarkt geben will, realisieren zu können. Und dann kommen ganz viele Stimmen im Umfeld, die sagen, hier ist was Interessantes, da ist was Interessantes, das müsste gemacht werden. Und als wir das erste Manuskript vom Stephen Uli bekommen haben, war klar, dass jetzt ist der Verlag gegründet.
Stephen Uli ist also das erste Zugpferd von Sezession. Mehr über diesen Autor später. Ein Tor, wie er behauptete, die Buchbranche floriere. Insbesondere Belletristik ist tendenziell schwerer zu verkaufen. Die Umsätze in Deutschland und in der Schweiz waren laut Branchenmonitor im ersten Halbjahr 2010 rückläufig. Es gehört also immer eine große Portion Chuzpe dazu, wenn sich enthusiastische Büchermacher ins Geschäft stürzen wollen. Sowohl Christian Rusitschka wie Susanne Schänzle nehmen nach ihren Negativerlebnissen mit Ammann respektive dem Tropenverlag trotzig das eigene Schicksal in ihre Hände.
Also ich denke, dass das Buch nicht aussterben wird. Ich denke auch, dass wir Menschen einander immer Geschichten erzählen werden und dafür braucht's ein Kleid und ich bin bereit, dieses Kleid mit diesem Verlag zu geben. Dadurch, dass der Ammann Verlag seine publizistische Tätigkeit jetzt ja Ende Juni eingestellt hat und ich da eine Arbeit verloren habe, einen Verlag zu machen.
Warum ging Christian Rusitschka das Wagnis ein, einen sogenannten Independent-Verlag, einen unabhängigen, nicht zu einem Buchkonzern gehörenden Verlag zu gründen?
Ja, es ist, glaube ich, gar nicht so eine Frage des Wagnisses, sondern das ist eine Frage, man tastet sich, glaube ich, unbewusst im Laufe einer Zeit, in der man sich kennenlernt, ab. Und dann gibt es irgendwann ein sicheres Gefühl, ja, das passt zusammen, das funktioniert zusammen. Ne? Und mit Ihrer Frage vorhin an Susanne Schänzle haben Sie schon recht, das sind dann schon auch Schnittmengen. Also das, man ist dann eh immer Allrounder. Wenn man zum zweiten Verlagshaus macht, gibt es sozusagen die hundertprozentige Trennung, wie in großen Häusern, dass wirkliche Zuständigkeitsbereiche bespielt werden können. Von daher ist das koppelt sich das immer an die Situation gerade, die entsteht.
Mutig sind Sie zweifellos, Christian Rusitschka und Susanne Schänzle. Sie nehmen ein beachtliches unternehmerisches Risiko auf sich in einer Branche, wo viele Unbekannte im Spiel sind und wo Buchketten in Läden und im Internet die Kleinen bedrängen. Dieter Durchtewald ist Verlagsbetriebsberater in Stuttgart. Er weiß aus Erfahrung, wie groß das Risiko ist, für idealistische Verlagsgründer mit anspruchsvoller Belletristik in den Markt einzusteigen. Aber, meint der unabhängige Verlagsfachmann Dieter Durchtewald,
es war sicher vor 100 Jahren genauso mutig, wie das heute ist. Erstaunlich ist, dass sich tatsächlich viele Verlagsgründer im Moment finden, die diese, ja, vielleicht jetzt auch abebbende Krise als Chance nützen. Dennoch hat sich im Vergleich zu vor noch 10, 20 Jahren noch deutlich verändert, dass die Rahmenbedingungen für kleine Verlage schwieriger geworden sind aufgrund der Veränderung im Sortimentsbuchhandel. Der Zugang für kleine Verlage zum Buchhandel ist deutlich komplizierter geworden, weil die großen Filialistenbuchhandlungen sich ganz stark auf die großen Verlage konzentrieren, die sie als A-Verlage definieren und dabei eben die kleinen Verlage, naja, zum Teil auf der Strecke bleiben. Noch ist es weiterhin schwierig für die Kleinen.
Der Wagemut des Sezion-Verleger-Duos ist das eine. Das andere ist ihr Buchprogramm. Da wird uns Lesern beachtliche Qualität offeriert. Auch diesbezüglich war Mut der Vater des Gedankens. Steven Uli, ein Neuling, soll, wie eben gehört, das Zugpferd sein des Kükens namens Sezession Verlag. Ulis Debütroman »Mein Leben in Aspik« ist eine Familiengeschichte so rasant wie ein Roadmovie. Sie ist bei den Medien prompt erfreulich gut angekommen. Der Roman »Mein Leben in Aspik« hebt sich ab vom Mainstream. Man kann schwindlig werden, wie da faustdick geflunkert wird. Man tappt auf vielen falschen Fährten und man gutiert sogar Inzest und andere Tabus, die gleich reihenweise gebrochen werden. Vielleicht um am Ende zum Schluss zu kommen, dass die Oma den Großvater möglicherweise doch mehr geliebt hat, als man denken könnte. Der absurde, überdrehte Plot lässt einen die Orientierung in den Nebelpetarden, die da gezündet werden, verlieren. Macht nichts, im Brennpunkt von Ulis neobarocken Moritaten kristallisieren sich altbekannte Fragen. Wie frei sind wir? Wie frei sind wir, frei zu entscheiden? Wie frei sind wir einzugestehen, dass wir doch nur die Summe aller in unserer Familie schon abgelebten Leben sind? Dieser Roman ist sozusagen die Fanfarenmusik für den Neuankömmling Sezession Verlag. In ihrem Schlepptau haben Susanne Schänzle und Christian Rusitschka drei Hochklassiker ausgegraben und in ihr Auftaktprogramm geschmuggelt. Hélène Bessette wird in Frankreich gerade wiederentdeckt und der amerikanisch-jüdische Romancier Ludwig Levinson war ein Star der Nachkriegszeit. Das Quartett vollständig macht die Ungarin Magda Szabo. Das Werk der Weltliteratin ist inzwischen auf Deutsch weit verstreut. Sezession bringt eine Neuübersetzung von Szabos Klassiker »Die Elemente«. Dies ist ein unerhörtes Familiendrama aus den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts im damals sozialistischen Ungarn. So viel summarisch zum ersten Programm des Sezession Verlags. Alle diese literarischen Kostbarkeiten kommen auch in einem gestalterischen Gewand daher, das ein wichtiges Kriterium erfüllt. Sie fallen angenehm auf. Vom Design bis hin zum sehr lesefreundlich gepflegten Schriftbild. Sezession will von allem Anfang an eine Marke sein. Das Prädikat wertvoll ist durchaus angebracht. Man sieht den ersten Sezession-Büchern an, wie viel Erfahrung im Verlagsgeschäft da im Spiel ist.
Diese Zeit bei Tropen hatte ich gemacht als Greenhorn. Ne? Also wir haben damit angefangen und wussten gar nichts über das Buchmarktgeschehen. Und nach so vielen Jahren Erfahrung ist es dann eben auch kein Wagnis mehr, sondern man kennt dann den Raum, den der Buchmarkt darstellt, in einer gewissen Weise eben als Independent-Verlag. Und von daher weiß man auch, mit welcher enormen persönlichen Kraft man da reingehen muss.
Ja. Man braucht vor allem auch Geld. Man braucht dann einen Businessplan, man braucht Kenntnisse, wie man ein Unternehmen auf die Beine stellt. Wie viel Startkapital haben Sie denn, Susanne Schänzle?
Also wir haben einen Menschen, der uns einen Privatkredit gewährt hat. Und darüber sind wir sehr, sehr stolz und sehr, sehr glücklich.
Wie hoch ist der?
Ich glaube, ich sag's nicht. Es braucht ganz viel Planung im Vorfeld, also eine ganz klare Auflistung, wie viel darf ein Buch kosten, wie viel darf ein Korrektorat kosten, wie viel ein Umschlag. Also man muss das schon alles ganz genau sich anschauen.
Also das ist im Grunde genommen wie so ein Geflecht einer Pilzwurzel vielleicht zu verstehen. Ne? Also es sind erstmal entwickelt man, glaube ich, ein Programm, sammelt die Autoren, die man machen möchte.
Sie haben zuerst an die Bücher gedacht.
Ja, wir haben zuerst an die Bücher gedacht. Also das ist ganz, ganz wichtig, weil die man kann, dadurch, dass wir wussten, wir müssen eine Finanzierung für diesen Verlag auf die Beine stellen, war uns ganz klar, das können wir nur machen, wenn wir als sozusagen als Gegenwert zu der verhältnismäßig hohen Masse, also kann man eine schöne Mehrzimmerwohnung hoffen, indem was jetzt für diese Verlagsgründung als Vorfinanzierung aufgelegt werden muss. Und um da ein entsprechendes Gewicht zu haben, damit man dann wirklich sagen kann, das sind die Inhalte, die dieses Geld auch wert sind, haben wir sehr, sehr, sehr genau gesucht, mit welchen Autoren wir das erste Programm machen möchten. Wenn diese Autoren stehen, dann kann man anfangen zu sagen, wo findet man dieses Geld. Und für uns war das klar, dass wir das nur über einen Privatmäzen finden können. Und das ist jetzt in dem Sinne kein Mäzen, sondern es ist wirklich ein Privatkredit. Das heißt, die Verantwortung lastet vollends auf unseren Schultern. Und wie gesagt, wir sind da extrem dankbar, dass jemand so eine hohe Summe Geld uns zur Verfügung stellt und uns damit auch zumutet, dass wir das leisten können, so ein Haus auf die Beine zu stellen.
Verlagsexperte Dieter Durchtewald betont auch, dass neben Erfahrung und Know-how zuallererst etwas unabdingbar vorhanden sein muss, ausreichend Startkapital.
Ja, und das ist vielleicht auch das Entscheidende. Es bedarf doch eines ordentlichen Budgets.
Der Secession Verlag hat einen Privatkredit erhalten, Kapital in Höhe des Preises für eine Mehrzimmerwohnung. Ist das ausreichend oder wie viel Geld braucht es denn?
Ein mittlerer sechsstelliger Betrag ist sicher mal ein gutes Startkapital.
Ausgedeutscht heißt dies, rund eine 500.000 Franken müsste man schon flüssig haben, um ein Verlagsschiff und sei es auch nur ein Schiffchen im rauen Markt seetüchtig zu machen. Nach dem Startkapital kommt auch beim neuen Secession Verlag der optische Auftritt. Wer einen Roman kauft, schätzt immer mehr eine schöne Verpackung. Das Erscheinungsbild eines Buchs war schon immer wichtig, in Zukunft dürfte es aber noch wichtiger werden. Heute muss mehr denn je auch das Kleid gefallen. Das ist leichter gesagt als getan. Die neuen Secession-Bücher liegen auch ganz speziell in der Hand. Schwer, weil die Papierqualität so hervorragend ist wie die buchbinderische Verarbeitung. Die Münchner Gestalter Kochan und Partner haben ausgezeichnete Arbeit geleistet. Der gesamte Secession-Verlagsauftritt inklusive Homepage ist so überzeugend wie zum Beispiel das frappante Schwarz-Weiß-Konzept, womit der Verlag Weißbooks vor ein paar Jahren aufgefallen ist. Christian Rusitschka und Susanne Schänzle spielen ihren Sinn für Ästhetik gewinnbringend aus.
Also für mich war einfach klar, dadurch, dass ich ja auch zwei Tage die Woche noch in der Buchhandlung arbeite und all diese Bücher auch sehe und sehe, wie die sich immer mehr auch annähern, dass wenn ein Buch einen Erfolg hatte, macht man optisch ein Buch, das ähnlich aussieht wie dieses Buch. Da bin ich ganz allergisch dagegen. Und für mich war einfach klar, dass ich keine Bücher machen will, die etwas vorgeben, also die eine Stimmung weitergeben oder die einfach einschränken.
Die sozusagen auch den Inhalt irgendwie ins Bild umsetzen wollen,
genau.
oder ein Charakterzüge genau. Des Romans visualisieren wollen.
Genau, das will ich nicht.
Es ist ein bisschen nüchtern jetzt, es sind eigentlich gedämpfte Farben, so blau, grau, violett, oliv, also nichts Knalliges auch. Das waren alles Argumente, die Sie bedacht haben.
Also für uns ist es wichtig, die Hochschätzung des Lesers. Und das bedeutet, ihn aber auch freizulassen in seiner Einschätzung dessen, was er liest. Und möglichst ohne ein vorgeprägtes Urteil an einen Text zu gehen und den Text zu erfahren. Und dann das eigene Denken, das eigene Fühlen dazu zu entwickeln. Und von daher ist diese Gestaltung eine, die sich die das Bild zwar aufnimmt, aber auch wieder zurücknimmt.
Aber für Sie müssen die Bücher schön sein, um es einfach zu sagen.
Ja.
Also das ist heute wichtiger, als es vielleicht auch schon war, weil das Verkaufen von Büchern, vor allem von Belletristik inzwischen, nicht mehr so einfach ist das auch.
Ja, also das auf jeden Fall. Also es musste ein Objekt sein, das ich gerne in die Hand nehme, das ich gerne öffne, das auch was Haptisches hat. Und was ich auch toll finde, ist kein Schutz zum Schlag.
Dann folgt der nächste logische Schritt. Die gepflegte äußere Erscheinungsform eines Buches soll auch dem einnehmenden Inhalt entsprechen. So bringt es Verleger Rusitschka auf den Punkt.
Das qualitative Moment des Buches, das Handwerk, sowohl wie die Materialien, die verwendet werden, dem Inhalt entsprechen.
Gibt es Indizien, dass das inzwischen auch honoriert wird von den Käufern, also Buchkäufer, dass die wieder mehr auch auf das achten?
Also wenn man mit Buchhändlern spricht, so die Bücher sind ja jetzt, unsere Bücher sind jetzt seit Montag auf dem Markt, also sprich seit dem 30. August. Ich habe aber die Woche davor war ich in Wien gewesen und die Buchhändler, die Bücher dann auch schon gesehen hatten, die waren extrem begeistert davon. Und die, es gibt, glaube ich, insgesamt eine Tendenz zur Zeit, das kriege ich in Berlin, ob es das Nahrung ist, ob es Handwerk ist oder was auch immer es ist, eine ganz große Sehnsucht danach, dass die Dinge wieder ihre eigene Geschichte erzählen. Ja, dass sie nicht aus der Massenproduktion kommen, dass man sich verweigert, in der großen Flut von Informationen unterzugehen, sondern man sucht sehr, sehr spezifisch und will Qualität haben. So.
Zurück zum ersten Programm von Sezession. Das Verlegerduo hat sich, wie erwähnt, für folgende Formel entschieden. Ein bisher Unbekannter, der deutsche Steven Uli mit seinem Romandebüt, zwei Klassikentdeckungen, der Deutsch-Amerikaner Ludwig Levison sowie die Französin Hélène Bessette und eine Neuübersetzung der ebenfalls verstorbenen ungarischen Doyenne Magda Szabo. Da ist dann bei allem nüchternen Kalkül schon auch ein gerütteltes Maß an sehr persönlich gefärbter Vorliebe im Spiel.
Von den drei fremdsprachigen Texten mussten wir Übersetzungen noch anfertigen oder anfertigen lassen. Die Magda Szabo ist von Heinrich Eisler übersetzt worden. Ich finde grandios. Es ist umwerfend, wie genau er diesen Ton trifft. Und den Levison und die Bessette habe ich übersetzt.
Und also das mussten Sie auch gleich selbst machen, aus Kostengründen?
Nee, weil ich das liebe. Also da das ist so eine der schönsten Arbeiten. Sie ist sehr, sehr einsam, aber sie ist großartig. Und dann kennt man die Texte einfach auch wirklich genau. Ich kann über die Bücher so genau erzählen, weil ich sie halt in- und auswendig kenne. Und der Steven Uli war als erstes Dokument fertig.
Woher haben Sie den?
Das ist ein langjähriger Freund von mir. Also ich kenne den aus Studienzeiten, habe den lange, lange Zeit sozusagen begleitet in dem, was er schreibt, vor allen Dingen in seinen Gedichten. Und als das Dokument bei mir vorlag, dieses Manuskript, ich habe es dann Susanne weitergegeben, meiner Schwester, die auch einen sehr, sehr guten Instinkt für Literatur hat. Und wir waren uns einig, das ist ein Wurf.
Verlagsberater Dieter Durchtewald taxiert das Sezession-Startprogramm so.
Das ist in jedem Fall kühn und dennoch die Voraussetzung für ein Gelingen. Immer wieder werden natürlich auch bei uns zum Teil eingeführte, im Ausland sehr bekannte Autoren wiederentdeckt. Auch Debütanten haben Chance. Aus Marketinggesichtspunkten ist es sehr ratsam, mit einer Mischung, auch die anschließend ja auch das Profil des Verlags darstellt, an den Start zu gehen, um eben auch dem Publikum, dem Rezensenten, dem Buchhändler zu zeigen, in diese Richtung soll das Programm gehen. Ich denke, das ist eine bessere Startposition, als mit nur einem Buch zu beginnen.
Bei allem Kalkül, bei allem Glück, bei aller sorgfältigen Planung, Verlagsdebütanten brauchen noch etwas in sehr hohem Maß, einen sehr langen Atem.
Eine Voraussetzung für die Leute, jetzt bei Sezession, aber auch bei anderen Verlagen, ist das Durchhalten, der Durchhaltewille, das Durchhaltevermögen. Es gibt durchaus Verlage, die seit Jahren mit Beharrlichkeit Programm machen, auch mit großem finanziellen Einsatz, ohne Erfolg zu haben.
Es ist auch so, dass viele mit ihrem Privatvermögen haften und, ja, man kann es nicht anders sagen, pleite gehen bei solchen Unternehmungen, nicht wahr?
Ja, eine Vielzahl von Unternehmen wirtschaftet auf sehr dünnem Eis. Oft verdienen Verlage während ihrer Existenz überhaupt kein Geld, sondern stecken tatsächlich auch ihr ganzes Vermögen rein. Das beobachten wir natürlich im Speziellen als Unternehmensberater immer wieder, dass auch eben ganz starke Verschuldungen dabei entstehen. Da ist oft das Herzblut eben doch stärker als das betriebswirtschaftliche Denken.
Wichtigstes Bindeglied zum Lesepublikum, zur Käuferschaft, ist für das klassische Medium Buch, trotz starker Konkurrenz durch den Onlinehandel im Internet, immer noch der Sortimentsbuchhandel und auch die Vertreter, die für die Verlage reisen. Die neuen Sezession-Bücher müssen sich in diesem großen Strom behaupten.
Ganz klar ist der Buchhandel sehr wichtig, sind auch die Vertreter sehr wichtig. Also es braucht alle, damit diese Bücher die Leserinnen und Leser finden, ganz klar. Und wir haben auch auf unserer Homepage, bauen wir jetzt ein System auf mit Partnerbuchhandlungen. Finde ich sehr gut, dass wir verlinken auf Buchhandelspartner in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das ist eine ganz enge und eine ganz intensive Zusammenarbeit auch. Also Menschen, die begeistert sind von einem Buch, die tragen das auch weiter.
Also das Internet spielt eine geringere Rolle für Sie?
Doch, das spielt für uns auch eine große Rolle. Wir haben bereits ja auch eine Facebook-Seite. Wir haben einen Menschen, der das für uns macht und da haben wir schon über 2000 Freunde. Und klar, das Internet ist auch ganz wichtig.
Wie ist es mit den Medien? Es scheint, dass Ihr Verlag und das Programm sehr gut ankommen. Also Sie haben eine gute Presse. Das ist auffällig, bevor es überhaupt richtig begonnen hat. Man sagt ja oft, also es gibt keine Kritik mehr oder die ist im Niedergang und die Kulturseiten sind immer dünner und so weiter.
Die Presse spielt für uns eine enorm wichtige Rolle. Und ich glaube, dass sich die Energie der Bücher auf uns übertragen hat und dass wir die auch weiter übertragen können. Und die für mich sind die Gespräche mit der Presse extrem wichtig, weil ich halt weiß, dass ich Rückhalt in den Inhalten habe, die ich publiziere und damit versuche, eine Sprache wieder zu finden für mich selber oder im Grunde genommen auch schon sagen kann, gefunden zu haben, mit denen ich über diese, mit der ich über die Titel sprechen kann und auch über die Notwendigkeit, warum wir eine wirklich gute Literatur brauchen in unserer Kultur. Das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Aspekt. Auch da gilt wieder, dass ich in allen Gesprächen, die ich bis jetzt geführt habe, sei das in Österreich, vor allen Dingen in Wien oder in der Schweiz hier oder eben auch in Deutschland, dass die Wachsamkeit extrem groß ist und teilweise sagen mir hochstehende Journalisten zum Beispiel zu der BZ ganz herzlichen Dank, dass sie diese Autorin gefunden haben. Ja, weil es eine extreme Wachsamkeit dazu gibt, mit welcher Form und welcher Sprache können wir eine bestimmte Form von Publikationen, von Literaturpublikationen wieder an die Leser bringen. Und dass ich aber reise als Verleger und persönlich sozusagen um ein Gespräch bitte und dann eine Energie wahrscheinlich mitbringe oder wie auch immer, also es kommt ja aus den Büchern, das hat, glaube ich, wirft auch nochmal einen bestimmten Fokus. Literatur ist ein höchst persönlicher Vorgang, der erst in dem Moment, wo das Buch auf dem Büchertisch liegt und blind gegriffen wird von jemandem, weil es ihn aus irgendeinem Grund fasziniert, ist der Text frei. Ja, bis dahin müssen wir den unendlich begleiten. Also bis der sozusagen 18 Jahre und vollmundig ist, müssen wir was tun dafür.
Also Bücher brauchen Menschen und sind halt nicht eine Ware wie
ganz
XY.
Auf jeden Fall. Ja. Und was ich halt faszinierend immer wieder finde, ist, ich lese und ich habe meine eigenen Bilder. Und niemand hat sonst diese Bilder. Und aber die Bilder, die entstehen ja dann, wenn ein Text das auch hergibt. Und also ich glaube da ganz fest dran und ich glaube auch, dass man begeistern kann und dass man sich das nicht anziehen kann, das ist ganz klar. Aber wenn man von etwas begeistert ist, kann man das auch weitergeben.
Und wie, glauben Sie, wird das heute weitergegeben? Wie funktioniert dieser Austausch? Genau das, hör mal, ich habe das und das gelesen, das ist ganz toll, weil, Doppelpunkt. Und dann sagt die andere Person, ich habe aber das gelesen, weil, das ist deswegen toll. Ist das nur das Gespräch oder wie weit ist das auch noch öffentlich? Findet das noch in einer breiteren Öffentlichkeit statt?
Also was ich jetzt mitbekomme ist, dass, und das freut mich sehr, dass es wieder vermehrt Lesekreise auch gibt, wo Menschen sich treffen. Ich habe zum Beispiel kürzlich auch gehört von einem Lesekreis, wo nur Männer sind. Und zwar unterschiedlichste, alte, junge. Also das finde ich sehr faszinierend. Dann passiert das ja auch im Internet, in all diesen Buchforen, wo jemand schreibt, ich habe das und das gelesen, es ist toll. Und wo man sich austauscht. Ich glaube, das findet nach wie vor auch öffentlich statt. Ja.
Das, was der Kulturjournalismus zu sagen hat und hätte, auf wenig Interesse stößt, hat sozusagen nichts damit zu tun, wie es auf dieser Interessenseite wirklich wäre. Ich kann sagen, dass ich um jede Zeitung, die einen Feuilleton-Teil hat und den wirklich bespielt, sehr, sehr dankbar bin, weil ich kann mit jedem Gespräch, das ich führe über Literatur, über Theater, über Kunst, die Generationen von, sagen wir mal, 19, 20, die noch sehr naiv dran gehen, bis 40, 45, das ist sozusagen das Raster, mit dem ich hauptsächlich spreche, haben ein Rieseninteresse daran. Und wenn Anzeigen wegfallen und deswegen der Feuilleton eingestrichen werden sollte, wie das teilweise ja passiert, das stimmt, ja, hat das nicht zur Begründung zu sagen, dass sich die Öffentlichkeit dafür nicht interessiert. Die Öffentlichkeit ist hochinteressiert. Wir haben ja keine, wer gibt uns denn Sinn, wenn nicht wir selber?
Ja, und ich finde, das merkt man ja auch daran, dass es immer mehr Kulturveranstaltungen ja auch gibt. Die würde es ja nicht geben, wenn da kein Publikum hingehen würde und ich würde sagen, je nachdem sogar verstärkt. Ja.
Bücher verlegen, Verleger sein, ist ein Beruf, der einen auffrisst. Gibt es da überhaupt eine Alternative oder muss man sich auffressen lassen, buchstäblich, um auch gute Bücher zu machen letztlich?
Na, es gibt wahnsinnig viel Energie zurück. Man gibt wahnsinnig viel rein, das ist klar. Also wir haben jetzt im März wirklich losgelegt mit allem und ich habe noch nie in meinem Leben so wenig geschlafen im letzten halben Jahr. Und ich fühle mich aber auch körperlich fitter denn je. Ich mache aber auch Yoga, das muss ich dazu sagen, ganz, ganz intensiv sogar. Aber man lässt sich nicht auffressen, ganz und gar nicht. Also es ist das Gegenteil der Fall. Die Arbeit ist eine so intensive Auseinandersetzung mit dem Leben selbst, dass es man versteht unendlich viel mehr. Das ist ähnlich wie bei Theater. Da ist man auch zwar drin, aber selbst da kommt so viel zurück, weil es sich um pure Emotionen handelt. Ne? Es handelt sich um etwas Menschliches. Und das ist wie ein Architekt, der ein schönes Gebäude baut. Das strahlt in einer Stadt.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.